Scheinbar ein bisschen rum.
Hallo, hallo.
Halli, hallo.
Willkommen beim Hey Bananas Podcast.
Hi, hi.
Mit unserem Stargast Sebastian.
Hi. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Sebastian so. Rau. Uno, du hast, glaube ich, was zu sagen, ne?
Entschuldigung. Genau. Also erstmal danke, dass du da bist, Sebastian. Und vielleicht ein kurzes Intro von mir über dich und dann kannst du noch ein bisschen mehr über dich erzählen. Sebastian Rau ist Director Digital und Innovations bei RPM. Kannst du auch gleich ein bisschen was über RPM erzählen. Und ist seit über 13 Jahren dabei. Und RPM selber ist eine Kommunikationsagentur, wenn ich es richtig verstanden habe.
Richtig.
In Berlin, im super coolen Berlin. Und ihr macht strategische Markenberatung, Social Media, Influencer und PR.
Das ist auch richtig.
Und du bist seit über 2 Jahren oder du beschäftigst dich mit über 2 Jahren mit dem Thema KI und oder KI in der Kommunikation. Und das wird auch unser Thema heute sein. Aber bevor wir dort einsteigen, erzähl auch gern nochmal mehr über dich selber und über deine weitere Laufbahn, die du hattest. Und wieder auf das Thema am Ende zum KI oder warum du heute bei KI angelangt bist.
Sehr gerne. Ich nenne meine Laufbahn immer so ein bisschen die Zufallslaufbahn, weil ich hatte eigentlich nie vor zu machen, was ich dann zwischenzeitlich immer mal gemacht habe. Ich bin da immer irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Also wenn wir mal so im Urschleim so anfangen, ich wollte eigentlich Journalist werden. Vielleicht war das auch schon ein bisschen so ein Precursor zu dem, was ich jetzt mache in der Kommunikation. Aber das hat dann nicht so wirklich funktioniert und habe mich dann, wie man früher ganz gerne gesagt hat, auf den Weg des geringsten Widerstandes begeben und habe BWL studiert, was man denn halt so macht. Und in BWL auch wieder dort den Weg des geringsten Widerstandes gewählt, und zwar den Bereich Marketing. Und als ich dann damit durch war, habe ich dann geschaut, okay, was mache ich jetzt damit? Bin dann am Ende in einer Marketingagentur gelandet, weil das war für mich damals relativ naheliegend. Das war so die Zeit, als es um das Thema Web 2.0 ging. Man erinnert sich vielleicht noch, also das große wilde Westen vom Internet. Und bin dann, wie gesagt, in einer Agentur gelandet, die sich einerseits über Traffic-Optimierung spezialisiert hatte. Aber die hatten auch, und jetzt kommt nochmal ein Oldie, ein Social Bookmarking. Tool, also eine Social Bookmarking-Plattform, man kannte es damals, ne, sowas wie Delicious, wo man halt seine Links nicht mehr im Browser gespeichert hatte, sondern in einem, ich sag mal, Web 2.0-Plattform, so wie es früher hieß. Und da habe ich dann PR und Marketing für die gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen. Das Wissen war dann eher, ich sag mal, weniger fundiert. Also ich habe halt getan, was ich dachte, das richtig war. Habe da auch sehr, sehr viel dann am Ende des Tages mitgenommen. Aber auch da war dann die Zeit so nach 2, 3 Jahren vorbei und bin dann zu RPM gewechselt, als das Thema Social Media wirklich so ein bisschen groß wurde. Hat mir immer schon gefallen und dachte, na Mensch, ne, das klingt doch nach einer steilen Karriere. Also habe ich mich auf Social Media fokussiert, bin dann bei RPM eingestiegen als Junior Social Media Manager und dann im Laufe der Zeit dann, wie gesagt, jetzt zum Director Digital Innovations hochgearbeitet. Und genau, in der Zeit, in diesen 13 Jahren bei RPM halt sehr viel vorrangig im Social-Media-Bereich gemacht, das dann erweitert über Influencer, aber auch Online-PR für unterschiedlichste Firmen. Also vorrangig Fast-Moving Consumer Goods, da war Shampoo dabei, da waren Chips dabei, da waren auch Windeln in der Tat dabei. Und jetzt, so vor 2 Jahren, kam eigentlich wie ein Geschenk das Thema KI, denn ich habe so gemerkt, Social Media, das stallt so ein bisschen, da kommt nicht mehr wirklich viel Neues. Man hat sich dann so ein bisschen über TikTok gefreut, aber das hat bei mir auch jetzt nicht mehr so die große, den großen Sprung ausgemacht. Und dann kam das Thema generative KI und da habe ich mich dann raufgesetzt, weil ich das schon gesehen habe, dass vergleichbar mit, wie damals so das Smartphone und Social Media angefangen hat, dass wir hier eigentlich so die nächste große Revolution vor uns haben. Und ich mag Revolution grundsätzlich ganz gerne. Ich mag sie gerne mitgestalten. Ich mag da gerne reinzutauchen. Und ja, damit habe ich dann so meinen nächsten Sprung quasi gemacht, um das Thema generative KI in der Kommunikationsbranche so ein bisschen voranzutreiben, zu verstehen, aber vor allen Dingen natürlich auch bei uns in der Agentur zu etablieren.
Und bist du, also du kümmerst dich ja jetzt quasi um das KI-Thema bei euch, und wie ist es entstanden? Bist du quasi zu deinem Chef gegangen und hast gesagt, hey, wir müssen jetzt KI machen? Oder hat dein Chef gesagt, hey, mach mal jetzt KI? Oder wie ist das entstanden?
Das war so ziemlich genau das Gespräch. wesentlich komplizierter war es fast nicht. Wir erinnern uns ja noch alle wahrscheinlich so vor anderthalb Jahren oder vor, ja, so vor anderthalb, zwei Jahren, ne, als ChatGPT-3 auf einmal um die Ecke kam und ganz tolle Sachen konnte, und ich bin da jemand, der relativ analytisch voran geht, schon gemerkt habe, da steckt was drin. Habe ich in der Tat zu meinem Chef gesagt, ich möchte KI machen. Natürlich noch mit einer kleinen Begründung dazu, das ist gut für die Agentur. Stimmt in der Tat. Ich kann ja gleich nochmal kurz so ein bisschen Background dazu geben. Und dann hat mein Chef gesagt, na, dann mach doch KI. Ja, und dann haben wir angefangen, KI zu machen. Ich meine, so flapsig, wie es klingt, so ernst war es am Ende des Tages auch, weil wir beide gesagt haben, das hat ein ganz, ganz großes Potenzial. Das hat ein ganz, ganz großes natürlich auch Effizienzpotenzial. Sachen mehr zu machen in weniger Zeit. Das ist, glaube ich, wirtschaftlich immer sehr interessant. Und vor allen Dingen die Geschwindigkeit der entsprechenden Entwicklung war auch relativ schnell klar. Da muss jemand sich einzeln erstmal drum kümmern, um überhaupt am Ball zu bleiben. Und genau, so ist das dann am Ende des Tages entstanden.
Nice. Okay. Und wie bist du dann, also wie können wir uns das vorstellen, wie bist du vorgegangen, als ihr abgemacht habt, okay, wir machen jetzt KI, kümmere dich mal drum. Was war so dein erster Akt, den du, hast jetzt alle gezwungen, ihr müsst jetzt ChatGPT benutzen, oder?
Also vielleicht nochmal so ein bisschen. Also damals in meiner ersten Tätigkeit hätte ich das wahrscheinlich nach bestem Wissen und Gewissen in der Tat so gemacht, aber ich habe gelernt, damit rennt man eigentlich nur gegen die Wand. Ja. Was ich eigentlich am Anfang gemacht habe, ist, was so ein gut ausgebildeter Millennial so macht. Ich habe mir stundenweise KI, also vor allem generative KI-Videos auf YouTube angeguckt. Also einfach mal gegoogelt, what is generative AI? Habe mir da diverse YouTube-Videos stundenlang wirklich reingezogen sozusagen, habe mir Artikel durchgelesen, habe dann irgendwann gemerkt, Mensch, ich muss die Artikel gar nicht mehr durchlesen. Ich kann die von ChatGPT natürlich auch zusammenfassen lassen, was auch nochmal entsprechend für mich selber ein Aha-Moment war. Habe so halt wirklich mein Wissen aufgebaut, weil ich relativ schnell gemerkt habe, bevor ich überhaupt mit generativer KI arbeiten kann oder das irgendjemand anderen erklären kann, muss ich es selber auch verstehen. Also ich muss jetzt nicht on Detail wissen, wie genau funktioniert so ein Transformer, aber ich muss das Grundprinzip davon verstehen. Was sind neurale Netze? Warum spucken die Dinger aus, was sie ausspucken? Das waren Fragen für mich, die ich erstmal beantwortet haben wollte, um dann auch vor der Agentur, vor den MitarbeiterInnen und so weiter wirklich auch kompetent wirken zu können. So YouTube.
Ja, ja, so fängt es heute immer an.
Aber da sieht man einen Jahrgang, ne? Also du hast jetzt Millennial gesagt und so, aber ich würde jetzt fast behaupten, dass die nächste Generation jetzt schon auf TikTok diesen Prozess begleitet hätte und gesagt hätte, ich guck mal auf TikTok, wie man sich für KI weiterbilden kann.
Quasi absolut.
Videos. ja, aber ist doch also richtig und wichtig, dass man da erstmal sich überhaupt einen Überblick verschafft und dann auch guckt, um das anderen Leuten beibringen zu können, weil das bringt ja nichts, wenn da man mit Halbwissen vorangeht. Was waren denn so die größten Herausforderungen, die du in dem Prozess selber gefühlt erlebt hast?
Es gibt da ja zwei Prozesse. Der eine Prozess, das ist die Wissensaneignung für mich selber. Und ja, der zweite Prozess ist dann natürlich der Wissenstransfer in die Agentur. Bei mir selber habe ich die größte Herausforderung darin gesehen, wo höre ich auf zu lernen? Wann ist es am Ende des Tages genug? Wie viel muss ich wirklich wissen? Wie viel muss ich darüber verstehen? Weil das ist natürlich ein riesengroßes Rabbit Hole, wo man da reingehen kann, um wirklich alles on Detail zu verstehen. Bei APIs bin ich dann irgendwann ausgestiegen, habe ich beschlossen, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, das findet jetzt wahrscheinlich im ersten Schritt bei uns auch keine große Anwendung. Die Zweite Herausforderung beim Wissenstransfer, weil es musste ja nicht nur ich wissen, wie generative KI funktioniert, sondern es sollten im Idealfall auch die MitarbeiterInnen wissen, damit sie auch effektiv und effizient mit diesen Tools umgehen können. Und da hat man natürlich bei jeder neuen Technologie erstmal die Herausforderung, dass nicht jeder auf Anhieb A das Interesse hat, es zu verstehen, es verstehen zu wollen. Und da den Mittelweg zu finden, wie viel meines Wissens, das schon relativ tief war, transferiere ich tatsächlich? Was brauchen die anderen für das Verständnis, um mit den Tools arbeiten zu können? Wir müssen behaupten, da muss keiner wissen am Ende des Tages, was ist ein Transformer, weil da kommt man nicht ran am Ende. Aber sie müssen schon wissen, zum Beispiel, dass diese Systeme jetzt nicht im klassischen Sinne denken und Sätze bilden, sondern immer nur Wortbruchteile nach Wahrscheinlichkeiten aneinanderreihen. Einfach nur, um Frustration am Ende des Tages zu vermeiden. Also das war schon eine relativ große Herausforderung, da zu sagen, okay, was ist das angemessene Maß an Wissen, das jemand, der vielleicht jetzt auch nicht das große technische Interesse daran hat, was komplett legitim ist, aber was muss er am Ende des Tages dann doch im Basics wissen?
Und wie bist du dann da vorgegangen? Hast du Workshops veranstaltet für deine Mitarbeiter? Und wenn ja, was habt ihr da genau gemacht? Hast du einfach ChatGPT aufgemacht, hast einfach mit den Basics angefangen und denen gezeigt, wie es funktioniert? Weil
In
du
der
meinst,
Tat.
es gibt auch manche, die gar keine Lust darauf hatten.
Genau. Also Lust hatte erstaunlicherweise jeder da drauf. Also das hat mich auch wirklich gefreut. Ich glaube, das lag auch einfach daran, man konnte diesem Thema einfach zu der Zeit nicht ausweichen. Es war letzten Sommer. Gefühlt war es überall KI und nur KI. Und es geht nichts mehr ohne KI. Inzwischen wissen wir, ne, es ist ein bisschen abgekühlt, es ist immer noch wichtig, aber der erste Hype, der ist ein bisschen vorbei. Und in der Tat, ich habe einen Workshop erstellt, beziehungsweise erstellen lassen, denn
Von der KI.
von der KI, ne, da kommt man dann auch relativ schnell zum Thema Imposter Syndrome. Ne? Muss ich so etwas noch selber können oder muss ich es nur erstellen lassen können und danach bewerten können, ob es wirklich korrekt ist? Das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, so hey, so ein Workshop, wo ich normalerweise vielleicht 3, 4 Tage für gebraucht habe, war innerhalb von einem Tag durch. Da kam dann noch so eine kleine entsprechende Herausforderung für mich dazu, ab wann erzähle ich das meinem Chef, dass ich so effizient am Ende des Tages arbeiten kann. Hat ja auch kapazitäre Konsequenzen dann. Aber genau, ich habe einen Basic KI-Workshop erstellen lassen von ChatGPT. Das war auch, als ich ihm erzählt hatte oder reingegeben hatte, erzählen muss man ja immer so ein bisschen vorsichtig sein, ne? Erzählen, sprechen tut man mit Menschen am Ende des Tages.
Und du kannst ChatGPT auch sprechen, ne? Also vor allem, wenn du Deutsch hast, kannst du quasi Konversation sogar führen.
Total. Ich bin immer noch so ein bisschen zurückhaltend, wenn es darum geht, diese Systeme zu sehr zu vermenschlichen oder ne, mit so menschlichen Verhaltensmustern gleichzusetzen. Deswegen versuche ich immer, das ein bisschen anders noch einzuordnen. Ja, genau. Wir sind ja Gewohnheitstiere und man gewöhnt sich da gefühlt sehr, sehr schnell dran. Aber auf jeden Fall, ne, ich habe dann gepromptet, was so die Voraussetzungen sind bei den MitarbeiterInnen, was mein Ziel ist, was so meine Inhalte wären, die ich schon mal so ein bisschen vorstrukturiert habe. Und dann sollte er mir einfach mal einen 1,5-stündigen Workshop strukturieren. Hat super funktioniert. Dann habe ich auch noch mal entsprechend die Workshop-Inhalte damit erstellen lassen. Also ehrlicherweise relativ
Hast du dann
wenig
auch so
kam.
interaktive Games und so, so wie man die Leute quasi am Ball hält und was man als Aufgabenverteilung hat bekommen?
Also es waren ein paar Fragen drin. Ne? Also was immer
Stark.
ganz gut ist, das habe ich gemerkt, vor allen Dingen bei diesem Thema, das hatte ich dann kurz Zeit später auch noch mal auf einer Konferenz, wo ich gesprochen hatte zum Thema generative KI. Dadurch, dass es noch so ein extrem neues Feld war, waren Menschen auch relativ schnell damit überfordert, jetzt mal eben schnell was machen zu müssen oder erarbeiten zu müssen. Also es war eigentlich eher ein Lernprozess, wo man erstmal den Leuten das beibringt, Und mit kleinen Fragen immer mal so ein bisschen dahin nudged, wofür es sinnvoll sein könnte. Also es waren dann vor allen Dingen auch Fragen, nutzt man generative KI gegebenenfalls schon im Privatbereich? Also ich muss meinem Vermieter einen Brief schreiben, weil meine Spülmaschine kaputt ist. Also nicht zeitaufwendig, aber es ist dann doch relativ nervig. Also was mache ich? Lass das ChatGPT schreiben und bekomme eine Nachricht daraus oder ein Anschreiben, was ich so selber nie hätte formulieren können wahrscheinlich. Aber es hat geholfen. 3 Tage später hatte ich den Vermieter mal am Telefon. Also das geht auch.
Hast du gepromptet, schreib mir einen passiv-aggressiven Brief.
Ich hatte am Anfang wirklich in der Tat passiv-aggressiv drin. Das Ergebnis war dann weniger zielführend. Also da musste ich ihn noch mal ein bisschen runterdampfen. Aber ja, und ich glaube halt, wenn die Leute anfangen, das auch im Privatbereich zu nutzen, dass dann der Transfer ins Berufliche gegebenenfalls wesentlich einfacher ist. So hat es ja auch eigentlich mit Social Media so angefangen. Ne? Die Leute haben es privat genutzt, danach ist es erst in den beruflichen Kontext gekommen. Smartphones waren eher privat, ne, mit dem iPhone etc. Danach haben sie Einzug gehalten ins Berufliche. Also der Connect ist, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig, damit die Leute jetzt nicht nur 8 Stunden am Tag da mal mit beschäftigt sind, sondern vielleicht sogar außerhalb der Arbeit anfangen, damit ein bisschen zu spielen, zu üben, eine Affinität am Ende des Tages dafür zu bekommen.
Ja, ich glaube, das wird vor allem dieses Jahr ein großes Thema, sobald Apple ihre AI-Sachen vorstellt, weil die sind ja sehr user-angewendet, user-fokussiert. Da gab es ja auch diese ganze Diskussion mit Google, dass die Google-Sachen benutzen, ein anderes Thema, aber ich glaube, wenn so ein Riese wie Apple das endlich mal auf die Telefone bringt, das hat er jetzt Google und so auch gemacht, dann wird das meiner Meinung nach dieses Jahr oder Ende des Jahres schon Einzug halten langsam. Noch nicht komplett, aber...
Da sieht man, du bist noch neu in der Apple-Welt. Du hast das System noch nicht verstanden. So schnell wird das nicht kommen, ich bin mir sicher.
Nein, aber ich meine, Apple hat ja schon angekündigt, dass sie das vorstellen wollen. Also sie werden KI-Anwendungen vorstellen.
Also ich glaube, es wird halt nicht so, wie wir uns vorstellen. So, hey, mach mal das, mach
das
mal
vielleicht das. Vielleicht nicht. Halt, nee, so weit vielleicht
Features
nicht.
Geben.
Genau. Aber sie werden was vorstellen und so ein Riese wie Apple, wie gesagt, der sehr user-fokussiert ist, wenn die damit anfangen, dann werden auch mehr Privatnutzungen, also mehr Leute es privat auch nutzen, meiner Meinung nach.
Also bei mir ist halt so das Thema so, was, ja, das sowieso, also wenn es sowieso auf den Privatgeräten ist, wird es ja eher dazu führen, dass man es wahrscheinlich öfter nutzt. Was mich immer wieder erschreckt, ist, dass ich immer wieder auf Leute zutreffe, die halt null Ahnung haben. So, weißt du, was ich meine? Das ist ja auch in Ordnung, man muss ja nicht immer alles wissen und so weiter, aber ich bin... Also es geht in meinen Kopf nicht rein, einfach weil ich zu sehr in dieser den Begriff vielleicht mal gehört haben, aber gar nichts damit anfangen können. Und da bin ich dann schon so mal ein bisschen erschrocken, weil ich finde, zum Beispiel heute, gerade eben war ich jetzt bei der IHK, Unternehmernetzwerkstreffen, bla bla bla. Und da habe ich kurz uns gepitcht und habe gesagt, hey, KI-Integration, falls ihr mal Hilfe braucht. Und die waren alle so, KI? KI? Wir haben davon gehört, wollen wir haben, aber so wie, was? Und das sind halt so alles die Unternehmer, weißt du, also die ganze Struktur ihres Unternehmens ist davon irgendwann in Zukunft abhängig, weil nun mal, wenn wir diesen Behauptungen glauben wollen, also ich bin 100% überzeugt, dass wenn du da halt jetzt nicht mitziehst, dass du in ein paar Jahren eventuell abgelöst werden könntest mit dem Service, den du anbietest.
Absolut.
Und vor allem im Bereich generative KI und so weiter ist das sehr, sehr wichtig, dass man da jetzt sich beschäftigt.
Absolut. Das ist ja auch der Grund, weswegen wir vor schon 1,5 Jahren wirklich gesagt haben, wir müssen uns damit beschäftigen, weil wir arbeiten sehr viel mit wirklich Content, der aktuell in der Tat theoretisch von generativer KI erstellt werden kann. Er ist bei weitem nicht perfekt aktuell. Also ich sag mal, das Menschen fehlt dann doch häufig auch noch einmal da drin. Thema Authentizität, zumindest beim Empfänger. Ne? Texte sind noch nicht so wirklich rund, Bilder sind noch nicht so realistisch, wie sie sein könnten. Ja, also wir haben inzwischen, sind wir in der Lage, einen Mensch zu generieren, der 5 Finger hat. Das war ja vor einem halben Jahr auch noch etwas schwieriger. Aber wir werden am Ende des Tages, werden wir auch sicherlich dahin kommen, dass das besser wird. Und zwar in einer relativ schnellen Zeit. Da sprechen wir nicht über 5, 10 Jahre, sprechen wir sicherlich über 2, 3 Jahre, wenn überhaupt. Also wenn man gesehen hat, was das neueste Modell Sora von GPT eigentlich kann und wie erschreckend realistisch das ist, also dann überlegt man sich schon, was da kommen kann. Keiner von uns hatte bisher die Hände da dran und das sind alles erstmal Vorführgeschichten. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn ich mal den ersten Prompt da reinpacke, was denn tatsächlich da rauskommt, ob es wirklich dann immer noch so beeindruckend ist. Aber es sind natürlich Gedanken, die wir auch haben. Das ist Content, den wir aktuell primär händisch erstellen. Und wie sieht das in Zukunft am Ende des Tages aus? Vor allen Dingen auch mit unseren MitarbeiterInnen. Wie bekommen wir sie dahin, dass sie es nutzen?
Genau. Also es ist ein super spannendes Thema. Ich finde halt auch bei diesem Thema jetzt mit den Menschenbildern, also ich würde jetzt deine Aussage challengen und würde sagen, es geht jetzt schon. Mit wirklich, ich glaube, es ist eine Frage des Prompts, weil wir haben auch schon vor einem Jahr habe ich schon Prompts geschrieben mit Midjourney damals, ne, nicht mit Dali, wo ich dann gesagt habe, du kennst doch diese Bilder, die Stock-Images, wo ein Team an der Tafel steht und dann irgendwas zusammen. Und also wirklich richtig gut. Und damals gab es das mit den Fingern, das recht, oder mit dem verschobenen Auge, das ist jetzt viel weniger geworden. Aber was mir bei dem Thema aufgefallen ist, bei meinem eigenen Userverhalten, beim Durchscrollen durch so, zum Beispiel, ich bin so ein Google News-Leser. Ne? Ich habe die Google-App darunter, weil ich finde einfach, dass die News, die mir vorgeschlagen, sehr gut zu meinen Interessen passen. Und ich scroll mich dann da durch und ich sehe sofort, wenn was mit KI gemacht ist, meiner Meinung nach. Und jetzt fällt es mir auf, es stört mich nicht, aber es fällt mir auf. Und ich kann mir gut vorstellen, umso mehr Content in die Richtung kommt, wie zum Beispiel auch bei dem Nutzerverhalten von YouTube-Videos, jetzt wird es immer kürzer, es wird immer hochformatiger, ne? Kann ich mir auch gut vorstellen, dass eine Sensibilisierung jetzt stattfindet für diese KI-Bilder, wie sie aussehen, wie sie generiert sind, genauso für Videos, dass Leute in Zukunft das auch akzeptieren und das dann gar nicht mehr schlimm ist, wenn sie
absolut
nicht echt aussehen.
Dafür gibt es ja ein Beispiel tatsächlich. Also ich habe nochmal schnell gegoogelt, wie dieser Account heißt. Es gibt ja schon AI-Influencer. Und die Aitana Lopez, ich glaube, das ist die bekannteste mit den pinken Haaren. Und die ist schon wirklich sehr realistisch dargestellt. Und da habe ich jetzt eine Frage eigentlich eher in deine Richtung.
Sieht gut aus.
Ich glaube, das ist das Ziel davon. Weil wenn jetzt zum Beispiel Sora kommt, wenn man da irgendwie seine Hände dran bekommt, auch als PR-Agentur, weil hinter diesem Account steckt ja eine PR-Agentur, die einfach selber damit Geld verdient. Und die soll auch wohl angeblich, ob das stimmt, weiß ich nicht, $10,000 im Monat Umsatz machen. Aber sobald jetzt Sora zum Beispiel kommt, können die sie auch zum Leben erwecken. Sie können Stories machen, die können kurze Videos eventuell erstellen. Und ich frage mich, dadurch könnten eigentlich, also quasi PR-Agenturen transformieren sich quasi auch ein bisschen dann wahrscheinlich in Richtung eigene Influencer vielleicht auch herzustellen und die sie
ja,
dann
wobei
selbst
aber marken. PR jetzt ja nicht,
also nicht nur PR, sondern
ist,
auch
dass
Marketing,
Content generieren im Sinne.
Ja, Marketingagenturen, aber PR kann ja auch irgendwie noch dann mit drin spielen. Aber dass zum Beispiel jetzt zum Beispiel eure Agentur quasi, ob das jetzt passiert, weiß nicht, aber vielleicht schrumpft von der Mitarbeiterzahl, weil ihr einfach viel mehr Sachen abgeben könnt an die AI. Und dass ihr quasi irgendwann selber Influencer anbietet, ob das jetzt euer Bereich ist, mal davon abgesehen, aber dass andere Firmen, Marketingfirmen sowas dann auch anbieten und sagen, guck mal, Coca-Cola, wir haben hier so 10 AI-Influencer und der hat so und so viele Follower und wir können für dich Videos erstellen, der kann für dich Fotos machen mit Cola in der Hand, dass sowas in die Richtung geht. Und was hältst du von dieser Kommunikation? Also das ist ja eine andere Kommunikation dann. Also das geht ja dann in die Richtung, die dich auch sehr interessiert. Also was würdest du zu diesem zu der Entwicklung sagen? Würde mich auch sehr interessieren.
Also zwei Sachen. Erstmal hoffen wir natürlich nicht, dass wir schrumpfen, weil ich sage mal so, und ich bin da auch der Meinung, das Humankapital, was man hat, wird auch in Zukunft auf absehbare Zeit immer noch das Wichtigste am Ende des Tages sein, was ein Unternehmen ausmacht. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt, also ein bisschen weit, ja. Ist jetzt auch wieder relativ, wo man sagen kann, man braucht keine Menschen mehr. Ich glaube, das ist auch keine wünschenswerte Zukunft am Ende des Tages, wo man Menschen ersatzlos mit Maschinen ersetzen kann. Zumindest in dem Bereich. Wir sehen es ja in anderen Bereichen, Maschinenbau etc., da ist es ja passiert in der Vergangenheit, wo man zumindest weniger Leute braucht. Wir hoffen, dass das noch ein bisschen erhalten bleibt, weil das ja auch eine, ich sag mal, Erfüllung des menschlichen Daseins ein bisschen darstellt, irgendwie einen Wert zu haben und der Gesellschaft beitragen zu können. Also das nur dazu. Das andere zu dem Thema Influencer finde ich total spannend. Das ist für mich wie eine Evolution von dem, was eh schon mal passiert ist. Also früher, ich sag jetzt mal so vor 10 Jahren, waren Influencer ja eigentlich Privatpersonen, junge Menschen, die eigentlich auch, ich sag mal, mehr oder weniger Ahnung davon hatten, wie so ein Business überhaupt aussehen könnte. Das war so ein bisschen wilder Westen und dann haben sich sogenannte Influencer-Agenturen gebildet, die halt Influencer unter Vertrag genommen haben, die so ein bisschen geguided haben, die dann entsprechend auch an Marken weiterverkauft haben oder zumindest ihre Leistungen verkauft haben und da ist dann halt so ein Geschäftsmodell geworden. Ich glaube, dass das, was du gerade gezeigt hast, gegebenenfalls eine Evolution nochmal von diesem Geschäftsmodell sein könnte, dass es in Zukunft eine Auswahl geben kann zwischen realen Influencern und virtuellen oder KI-generierten Influencern. Wer das am Ende des Tages machen kann, wird sehr stark davon abhängen, wie accessible die Technologie am Ende des Tages ist, wie technisch ist es, so jemanden aufzusetzen. Im Moment braucht man noch durchaus sehr viel Wissen dafür, sehr viel auch Programmierwissen, um es halt wirklich entsprechend da realistisch darzustellen. Wenn es in Zukunft with a click of a button geht, wird das sicherlich auch irgendwo eine Evolution sein. Das Einzige, was ich mich dann frage, haben wir dann irgendwann Hunderttausende von solchen KI-generierten Influencern und sind es dann noch Influencer oder sind es einfach nur fast schon tote Accounts, weil ich kann ja eh nicht alles mit allem bedienen. Also dann sind wir bei einer kompletten Content-Flut, die, glaube ich, auch für Marken am Ende des Tages dann nicht mehr spannend ist. Ja. Und es wird sicherlich daran liegen, was Adam, du gerade gesagt hast, du hast es Sensibilisierung für KI-Content genannt, ich würde es Desensibilisierung für KI-Content nennen. Jetzt fällt es auf, vielleicht fällt es später auch noch auf. Wir wissen nicht, wie realistisch das alles dann am Ende des Tages tatsächlich wird, aber vielleicht wird es irgendwann in der Tat egal. Wenn wir über Realität sprechen und wir gucken uns einmal an, was in der Vergangenheit bereits mit Realität passiert ist. Wir hatten auch keine Probleme damit, ein Foto von uns zu machen, 30 Filter drüber zu legen und das auf Instagram zu posten und wir haben es real genannt. Ja, also diese Desensibilisierung für was wirklich echt und was nicht echt ist, hat schon mal stattgefunden im Bereich von Social Media. Die Authentizität hat darunter nicht gelitten, sondern die ist eigentlich eher gestiegen, weil solche Leute wurden dann, ne, weil sie halt ein geschöntes Bild der Welt gezeigt haben, am Ende des Tages trotzdem als authentisch wahrgenommen. Deswegen könnte ich mir das bei KI-generierten Influencern durchaus auch vorstellen. Ich hoffe nur nicht, dass dann jeder anfängt, 30 Influencer zu erstellen, weil es so einfach ist. Und das ist ja gerade so ein bisschen, das ist ein bisschen das Credo bei KI gerade. Es ist ja am Ende des Tages, es ist so einfach. Ja, und es geht so schnell und es ist so schön. Ne? Da steckt natürlich auch eine gewisse Gefahr drin.
Einfach nur ein Bild erstellen und Text ist ja halt auch wieder nur eine Sache, eine konsistente Story erzählen, das Fortlaufen fortzuführen, Kontext zu haben, Leute zu unterhalten, ist ja quasi das Ziel, sonst würden die ja nicht zugucken. Das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. So einfach nur ein Bild generieren, ein bisschen Text generieren und das dann einen Post machen, natürlich. Aber jetzt irgendwie so eine Strategie verfolgen, konsequent die zu verfolgen und auf Interaktion zu achten und das weiterzuführen, ist nochmal eine andere. Deswegen glaube ich, dass es genauso wie es jetzt auch Instagram-Accounts gibt, die halt dem keiner folgt, weil das irgendwie nicht engaged oder weil das nicht interessant ist. Und es halt welche gibt, wo Leute folgen, wird es dann auch geben. Ich frage mich nur dann, ob sich dieses ganze Thema, weil Suno AI, so heißen die doch, oder? Die Musik generieren, das finde ich also ich glaube, dass so ein Wandel in dem Bereich Musik wahrscheinlich sogar noch schneller stattfinden wird, weil du da quasi die Playlisten generieren kannst, du kannst dir aus KI Songs von anderen Playlisten erstellen, du kannst dir in Sekunden eigene Songs nach deinen Vorstellungen erstellen lassen, mit deinen eigenen Texten, also und diese, die haben ja schon eine Plattform wie Spotify gebaut, bloß für KI-Musik. Das ist natürlich noch nicht so etabliert, weil die Leute feiern das vielleicht noch nicht so. Aber ich meine, das ist so einfach. Und da kommt, also natürlich, also ich bin selber Musiker in Anführungsstrichen. Und ich kenne den Wert dahinter, gute Musik zu machen. Und deswegen sträube ich mich natürlich auch aus meinen eigenen ideologischen Werten dahinter, da jetzt irgendwie hinzugehen und Musik zu hören. Aber wirklich, wir haben versucht, eine Jingle zu machen und Co. Ey, das funktioniert grandios. Also, es ist wirklich, also wir haben immer noch keine Jingle. Weil die können leider nur Beats nicht. Die können halt quasi mit Text immer. Es passt nicht so ganz zu
unserem. Wir haben doch einen Markenexperten vor uns. Könnt ihr uns ein paar Tipps geben für einen Jingle?
Nicht zu lang Banana. Einprägsam.
Genau. Hey, Bananas. Bananas? Yes, Bananas.
Ihr könnt uns gerne mal anfragen. erstellen wir euch gerne ein Angebot.
Kein Problem.
Nein. Aber das ist auch total spannend, das Thema Musik. Habe ich letztens auch Diskussion geführt mit jemandem, der so ein bisschen aus der Musikbranche war, der auch meinte, müssen Künstler zwingend in Zukunft noch wirklich Alben rausbringen oder können Nutzer in Zukunft ihre eigenen Alben von ihren Lieblingskünstlern generieren? Mhm. Weil die Stimme ist kein Problem, Melodie etc. ist auch kein Problem, Beats werden sie auch noch hinbekommen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt das neue Album von Taylor Swift einmal durchgehört, habe jetzt Bock auf was Neues, kann ich mir das gegebenenfalls selber generieren lassen, jetzt mal von Copyright etc. alles abgesehen. Aber die technische Möglichkeit, allein das machen zu können, ist, glaube ich, schon etwas, was auch in dem Bereich durchaus nochmal zu diversen Diskussionen führen kann.
Also ich warte eigentlich nur darauf, dass die Rechteinhaber von Michael Jackson anfangen, KI zu benutzen, weil es gibt tatsächlich, das habe ich vor 2 Tagen gehört, von The Weeknd Blinding Lights ist es, glaube ich, wurde mit Michael Jacksons Stimme nochmal generiert. Mhm. Und es ist was ist der Wahnsinn, wie krass das nach Michael Jacksons klingt. Und zwischendurch, er singt nicht nur den Text, sondern er macht auch zwischendurch auch diese bekannten Michael Jackson-Töne und so. Und auch am Ende spricht er auch noch mal kurz ins Mikro und man denkt, es ist ein Live-Konzert tatsächlich. Ja. Das ist wirklich der Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Natürlich haben sie bestimmt ein bisschen Zeit reingesteckt, um das so klingen zu lassen. Aber alles davon, was man in diesem Video hört, ist KI-generiert auf die Musik von The Weeknd.
Ja. Davon ist in der Tat YouTube gerade sehr stark geflutet.
Ja.
Also ich kann mir Kylie Minogue Songs mit der Stimme von Britney Spears anhören. Ich kann mir Rihanna Songs mit der Stimme von Beyoncé anhören. Also das ist, glaube ich, gar nicht so kompliziert, wenn man einmal weiß, wie es geht. Dafür gibt es zu viel Content davon bereits. Und die Leute mögen es. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Authentizität. Sie wissen, es ist nicht der, aber sie mögen es. Ja, das ist
eine Desensibilisierung. Die Idee spannend. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt den Song lieber mit Beyoncés Stimme hören, allgemein, und das dann in ihre Playlist packen würden.
Weißt du, was der Beehive nicht, in der Tat.
Also ich muss ehrlich sagen, ich würde mir das in die Playlist packen, was ich von Michael Jackson auf
The Weeknd
gehört habe. Ja. Weil es passt einfach super und ich finde es viel geiler tatsächlich.
Ja, okay, gut.
Also
ja,
ich persönlich fand es richtig cool.
Ja, es ist spannend zu sehen. Also, weil zum Beispiel bei YouTube haben die das ja auch. Aktuell kannst du quasi eine sekundäre Audiospur hochladen jetzt mittlerweile. Das ist aber dann für Übersetzung. Ne? Da gibt es so Tools, mit denen du das machen kannst. Ich finde, das ist super schlecht aktuell noch. Aber weil die Synchronisierung an den Lippen ja nicht stattfindet, ist ja nur quasi nur eine Audiospur. Aber ja, muss man sich auf jeden Fall mal angucken, wo sich das Ganze entwickelt. Also wirklich, also ich bin echt fasziniert, erstmal, wie schnell alles geht. Das erwähne ich quasi in jeder Folge. Und wie gut es immer wird. Also es wird immer und immer besser und das ist verrückt. Und ja, mal sehen. Aber Absolut. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich noch. Also du hast ja jetzt Workshops gemacht. Du hast deinem Team ein bisschen erklärt, wie KI funktioniert, wie man es einsetzen könnte. Was waren denn so Sachen, wo du gemerkt hast, das nehmen die gar nicht an, die Kollegen und Mitarbeiter? Und was war dann ein Thema, wo du gesagt hast, hey, das haben die super angenommen, das wird auch jeden Tag jetzt benutzt, also gefühlt jeden Tag, und das haben die super gerne angenommen?
Also eigentlich haben sie am Ende des Tages nichts nicht angenommen. Das hat man bei der Reaktion bei den Workshops gemerkt, man hat das auch gemerkt, am Ende des Tages, was für Fragen gekommen sind. Also da war eine sehr große, ich sag mal, Technologieoffenheit am Ende des Tages auch dort, weil es ja auch ein großes, ich sag mal, Eigeninteresse ist, gegebenenfalls sogar noch effizienter mit der eigenen Zeit umgehen zu können. Ja, also man arbeitet viel, man hat viel auf dem Tisch, das kennen wir alle. Und wenn man denn eine Möglichkeit hat, da so ein bisschen vielleicht das Gas rausnehmen zu können, ist das natürlich auch wieder etwas, was sehr interessant ist. Also jeder war da erstmal grundsätzlich offen. Die Herausforderung war am Ende des Tages natürlich, wie integriere ich es ins Daily Business? Wo fange ich an? Nicht jeder hatte, wie ich, sage ich mal, das Glück, sich jetzt mal mehrere Wochen wirklich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, auszuprobieren, eine Affinität zu entwickeln, weil das ist, glaube ich, bei generativer KI total wichtig. Du musst eine Affinität dafür entwickeln, genauso wie wir eine Affinität fürs Autofahren entwickeln, für die Smartphone-Bedienung etc. Weil es gibt ja keinen Prompt, der universell gültig ist zum Beispiel. Ja, zum Beispiel Pressemitteilung schreiben. Eins unserer, sag mal, basic to-dos. Ja, ein Text auf zwei Seiten zu bringen, ist mal relativ viel Text. Ein Prompt, der beim einen Mal gut funktioniert hat, muss beim zweiten Mal nicht genauso gut funktionieren. Da muss ich natürlich verstehen, woran liegt's. Und das kriege ich nur durch Üben, Üben, Üben hin und durch mehrfache Anwendung. Das heißt, ich habe dann auch den Teams dezidiert nochmal in Einzelsessions Tipps gegeben, habe nochmal so ein bisschen beim Prompting reingeguckt, habe mir Prompts schicken lassen, habe die optimiert, um halt so ein bisschen so ein Training reinzubekommen. Und wir hatten dann eine relativ schnelle Adaptionsquote von 77% innerhalb von ein paar Wochen, die halt zumindest wöchentlich KI genutzt haben. Und das war mir eigentlich am Ende des Tages auch schon genug. Also ich wusste ja auch nicht, wie kommt diese Technologie an? Ich wusste, ich mag sie total, ich sehe das Potenzial. Das
ist kein Anwendungsbereich, kann ja auch sein, ne? Also
genau.
Vielleicht ist jemand in der Buchhaltung und weiß ich nicht, und da ist schon alles soweit automatisiert, dass du jetzt nicht unbedingt noch einen KI-Schritt einbauen müsstest. Kann ja
richtig
sein.
Richtig. Ne? Also genau.
Es ist nicht immer so, dass man es benutzen muss. Auch nicht immer die KIs, die wir benutzen. Es kann ja auch mal Machine Learning sein oder sonst was anderes.
Absolut.
Man muss halt einfach gucken, dass es auch passt. Also man will ja auch nicht einen unnötigen Schritt jetzt irgendwie etablieren, der gar nicht nötig ist, weil es
genau einfach
funktioniert, weil KI ist nicht die Lösung, jetzt wäre alles.
Nee, zum Glück nicht. Nein, und dann haben wir halt den Teams GPT Plus auch zur Verfügung gestellt, also dass sie halt entsprechend das, ich sag mal, für uns in Europa fortschrittlichste frei verfügbare Tool, ohne jetzt tiefere technische Kenntnisse zur Verfügung haben. Und daran habe ich dann auch gesehen, also da ist reges.
Super spannend. Ja,
und ja, sag ruhig, Adam. Ich frage danach.
Nee, ich wollte nur sagen, also das heißt, also wie quasi ChatGPT bei euch so den Anklang gefunden hat, ist, dass ihr quasi, habt ihr dann Teams-GPT installiert, wo dann alle in einen Workspace eingeladen sind? Das kostet 25 nee. Euro? Oder hat jeder quasi seinen eigenen Account dann?
Nee. Als wir es angefangen haben, da gab es dieses Teams-GPT ja noch nicht. Es waren quasi Einzellizenzen, die wir dann erstmal pro Team deployed haben. Also jedes Team hat erstmal eins gehabt, um zu gucken, wie es angenommen wird, wenn Leute mehr brauchen. Wir haben ja auch bei GPT vorher immer auch diese Limitierungen am Ende des Tages da drin. Dann kann man das erweitern. Schauen wir gerade in der Tat diese Teams-Geschichte an. Aber aktuell sind es wirklich noch die einzelnen Lizenzen, die es eigentlich gibt.
Okay, und habt ihr dann auch schon so eigene GPTs entwickelt für gewisse Arbeitsbereiche oder Aufgaben, die ihr quasi im Team dann miteinander teilt? Oder habt ihr dann quasi so gesagt, hey, wenn du promptest, musst du so und so vorgehen? Oder habt
Genau.
ihr auch vielleicht eine Prompt Library? Geht das in die Richtung schon oder
Genau.
noch nicht?
Also eine Prompt Library hatte ich absichtlich am Anfang nicht gemacht, um halt zu verhindern, dass halt Frustration entsteht, wenn ich ein Prompt von jemand anderem nehme, einfach nur zwei, drei Sachen ersetze und dann nicht zum Ziel komme. Die Frustration dazu so ein bisschen abzufedern und halt wirklich eher auf diese Affinität zu gehen, weil keine Aufgabe ist auch identisch am Ende des Tages bei uns. Ja, also man muss da immer so ein bisschen so sensibel entsprechend vorgehen. Also das haben wir absichtlich nicht gemacht am Anfang. Die Leute, gehe ich mal davon aus, bauen sich das im Zweifel selber, und teilen auch häufig, so vor allen Dingen jetzt mal aus dem Grafikbereich zum Beispiel mit Journey, was da so alles Lustiges rauskommt. Ja, also auch dort wieder, ne, das Teilen, das Austauschen etc. Das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam teilweise. Also da sind wir eher so ein bisschen so vorgegangen, dass wir wirklich den Leuten die Freiheit gegeben haben. Und wenn sie Fragen haben, das dann halt wirklich auch sehr transparent zu stellen, damit die auch voneinander noch lernen können. Auch ich bin nicht perfekt, auch ich weiß noch nicht alles.
Ja, gar keiner von uns, ne? Ist alles
Genau.
für jeden irgendwo neu. Ich denke
Genau.
schon, dass es ein paar Informationen gibt, die man immer mit an die Hand geben sollte, ne? So Instructions wie zum Beispiel, sagt dem GPT vorher, was seine Aufgabe ist, in welchem Bereich es
Genau.
ist, was dein Ziel ist vielleicht auch noch, ne? Dann auch so viel wertvollen, also dem Ziel beiführenden Content, Inhalt, Informationen beisteuern. Also ich empfehle immer mit den System Instructions zu arbeiten, quasi. Also kannst du ja auch ein GPT machen für einen gewissen Arbeitsbereich, weil wenn der immer Pressemitteilungen für dich schreiben soll, willst du ja nicht jedes Mal schreiben, hey, ich möchte, dass du als Pressemitteilungsagent arbeitest und 20 Jahre Erfahrung hast und schon für die verschiedensten Firmen in folgender Struktur. Ich empfehle immer, falls ihr das noch nicht macht, dass wenn ihr irgendwie so ein System Instruction macht oder einem GPT was erzählt, in welcher Position er sein soll, dass ihr immer Beispiele dazu gibt. Also das haben wir echt, das funktioniert viel besser, dass wenn du ihm konkrete so Beispiel-Kontext Texte mit hinzugibst und sagst, hey, guck mal, das sind so Beispiele, die finde ich gut, so sollte das strukturiert sein, so möchte ich auch, dass du arbeitest. Du kannst auch sagen, ich will, dass dieser Teil variabel ist für XY, dann hast du quasi drei Variablen drin, die mit verschiedenen Inhalten ausgeführt werden, und das funktioniert dann auch schon gut. Aber was unserer Meinung, also einfach so ein kleiner Hinweis für euch, falls ihr das benutzen wollt. Also wir haben auch so ein Tool, das heißt Gibian AI, kann man ja auch benutzen. Da kannst du dir quasi so eine eigene App erstellen für eine gewisse Aufgabe. Da ist ein Prozess komplett dazwischen durch, ne, von A bis Z, mit allen Aufgaben, die dazugehören. Und der Mitarbeiter, also wir betrachten die Zukunft so ein bisschen, jedes Unternehmen hat seine Prompt Engineers, ne? Und dann gibt es die Leute, die quasi ausführen. Das wird es ja immer noch geben. Und das heißt dann, du baust als Ingenieur für dein Team quasi so eine App, womit die quasi ein konkretes Ziel hat, zum Beispiel Pressemitteilungen schreiben. Und dazu gehört auch ein Rechercheprozess, ne? Dass du sagst, hey, ich gebe als Input die Firma, was jetzt quasi mitgeteilt wird, etc. Ich möchte, dass du dann eine Recherche dazu machst, dass du mir eine Zusammenfassung erstellst, dann eine Pressemitteilung basierend auf folgende Vorlagen erstellst und dass du dann dieses Tool denen zur Verfügung gibst, mit der Möglichkeit natürlich Anpassungen vorzunehmen. Aber dann haben die schon mal so dieses ganze Technische, ne? Ich brauche einen Scraper, vielleicht benutze ich hier Perplexity AI, weil das irgendwie für Recherchezwecke mehr Sinn macht. Vielleicht nehme ich Claude oder genau, Claude von Anthropic oder Grok als Model, weil das für Textverarbeitung besser geeignet ist. Dann brauchen die sich quasi jetzt, weil es ist ja am Ende so, jeder kann und will nicht alles wissen und du wirst dich auch nicht jedes Mal damit neu beschäftigen. Das Team generell zu informieren und weiterzubilden, um ein Verständnis dafür zu haben, ist sehr wichtig, finde ich. Aber dennoch wird es immer so eine Unterteilung geben, behaupte ich jetzt mal in Zukunft, zwischen dem Experten und nicht so Experten. Und der eine bereitet halt für die anderen vor. So stellen wir uns die Zukunft vor. So kannst du dann hingehen und quasi als Pro für die diese Tools und Flows aufbauen und ihnen dann einfach den Link geben und sagen, hey, guck mal, wenn du eine Pressemitteilung schreibst, nimm einfach das hier, füll die Infos aus, du kriegst einen Output, du kannst den natürlich noch neu generieren, optimieren, anpassen, verbessern, aber dann brauchst du dir nicht jedes Mal nochmal diese Gedanken machen, nochmal zu sagen, hey, du bist Pressemitteilungsagent, bitte konzentrier dich darauf, sondern kannst einfach Input, Output. Damit spart man halt auch sehr viel Zeit und schafft auch eine gewisse Struktur, um zu, für die Mitarbeiter das so ein bisschen noch nahbarer und zugänglicher machen und quasi diese Einstiegshürde mit dem falschen Prompting, sage ich jetzt mal, zu nehmen. Aber absolut. Ja, sie sollten sich auskennen, so oder so.
Ja. Ich bin ja sowieso gespannt, wie lange, ich sag mal, das Thema Prompting noch, so, also es ist ja schon ein bisschen abgekühlt, also man merkt, ne, die Systeme, die können wesentlich besser mit sehr Basic-Informationen inzwischen auch schon umgehen, als es noch vor so einem Jahr war. Da bin ich in der Tat auch gespannt, wie lange man das am Ende des Tages tatsächlich noch braucht. Da ging ja auch schon so Diskussionen so ein bisschen los. Gespannt, was so die nächsten Modelle am Ende des Tages haben. Und wie du ja auch gerade schon mal gesagt hast, wir haben ja auch rein theoretisch Modelle außerhalb von ChatGPT.
Ja, also Unmengen. Genau. Und jeder hat seine Stärken und Schwächen.
Manche Richtig.
Sind für, weiß ich, mathematische Probleme besser geeignet. Manche sind besser geeignet, um, weiß ich nicht, Bilderfassung in Videos zu machen und Menschengesichter zu erkennen. Also es gibt ja alles irgendwas. Ich finde nur, zum Beispiel dieses, also ich finde das halt spannend, was du sagst. Also ich glaube, also diese System Instructions sind ja quasi eine Basisinformation, die du mitgibst. Die müsstest du, wenn du die nicht benutzt, im Prompt mit angeben. Also wenn du sie einmal zentral hinterlegst, brauchst du sie nicht mehr prompten. Dadurch wird das sowieso reduziert. Das heißt, wenn die Menschen das mehr benutzen würden, wären die Prompts automatisch kürzer. Und das andere Thema ist, es hängt von der KI ab, würde ich jetzt behaupten. Wenn es ein Model trainiert auf eine gewisse Aufgabe ist, die genau weiß, was sie machen soll und du quasi nur Input liefern musst, wie zum Beispiel bei diesen Apps, die ich jetzt erwähnt habe, dann musst du natürlich noch weniger prompten. Du kannst ja auch bei Perplexity, kannst du dir so einen Thread erstellen, der eine gewisse Aufgabe hat. Du kannst sagen, zum Beispiel, ich hatte heute einen Call, einen Sales Call, und da ist eine Person, die ich nicht kenne und das Unternehmen auch nicht. Die sind bei uns als Lead reingegangen. Ich habe in meinem Tool dann quasi E-Mail-Adresse und Unternehmensnamen eingegeben, weil ich das so eingestellt habe. Und der geht dann selber auf Recherche, sucht mir, macht mir eine Zusammenfassung vom Unternehmen, Unternehmensgröße, Mitarbeiteranzahl, einen North Data Link und so weiter und so fort, dann zur Person mit so viel Information, wie ich will, quasi in 2 Sekunden bekommen. Ich musste da nichts prompten, ich musste da nichts schreiben, weil das ist in meinen Instructions schon drin, der weiß, was er zu tun hat. Und ich habe ihm einfach nur gesagt, E-Mail-Adresse und Firmenname. Einfach, weil das abweichen könnte. Das habe ich auch selber bestimmt. Ich hätte ihm auch nur die E-Mail-Adresse geben können. Und das funktioniert dann geil, weißt du, weil das hat eine Aufgabe. Und wenn du jetzt aber es geht ja immer mehr in Richtung allgemeine Intelligenz, ne? Wir sind immer noch mit Ono der Meinung, dass halt am Ende alles so Mini-Multimodels werden, die quasi in einer allgemeinen Intelligenz zusammengefasst sind, worauf die Intelligenz dann selber zugreift. Aber, weil du kannst ja sagen, schreib mir einen Brief. Das, also jetzt ganz banal. Das kann ja tausende Sachen bedeuten. Das kann ja ein Brief für einen Mieter sein, für eine Kündigung, für sonst was. Und einen gewissen Kontext musst du halt immer mitgeben, wenn du eine allgemeine Intelligenz hast, mit der du kommunizierst. Hast du sie auf eine bestimmte Richtung spezialisiert und sie hat eine konkrete Aufgabe, dann musst du ihr nur die Variablen zur Verfügung, also die Werte der Variablen zur Verfügung stellen, damit sie damit direkt arbeiten kann. Und so würde ich das betrachten. Rede ich jetzt mit einer allgemeinen Intelligenz, die alles kann, dann musst du spezifisch bleiben, dass das abgelöst wird. Außer sie hat Zugriff auf alle deine Daten, weil umso mehr die KI über dich weiß, umso besser kann sie den Kontext erkennen, wo du dich gerade befindest, was für einen Termin du hast, was in deinem Mail steht, ne? Und dann könnte sie quasi erahnen, wohin es gehen soll. Aber so jetzt einfach zu sagen, hey, ich brauche einen Pressetext, weißt du, für wen, welche Größe, welches Unternehmen, was ist wichtig, was nicht wichtig, wird halt schwierig. Mhm.
Absolut. Ich glaube, das ist auch eigentlich eher das, wo es auch meiner Meinung nach am Ende des Tages hingeht. Jetzt muss man zum Beispiel ChatGPT immer noch sagen, wenn du noch mehr Informationen brauchst, frag mich. Ich glaube, das wird natürlicher am Ende des Tages, dass halt wirklich solche Modelle diese Fragen von sich aus stellen, wo sie merken, okay, ich bekomme gerade zu wenig Informationen, ich brauche mehr.
Copilot zum Beispiel schon mal gut. von Microsoft. Die basieren ja auch auf OpenAI, ja. Aber die machen das schon. Da kriegst du quasi einen Button mit möglichen Antworten oder was selber schreiben. Und dann kannst du halt quasi den Input zurückgeben, um das quasi zu erfüllen. Genau. Aber ja, ist auf jeden Fall wichtig.
Ja, bei Perplexity habe ich das auch schon gesehen, ne, wo dann nochmal so 2, 3 Rückfragen, die mehr oder weniger hilfreich am Ende des Tages sind oder auch mal so komplett am Thema vorbeigehen. Aber ich glaube, da so ein bisschen mehr, dass man auch einen Dialog, da wird es jetzt wieder ein bisschen vermenschlicht, so einen Dialog bekommt, ne, dass man so ein bisschen drauf vertrauen kann, okay, die KI denkt gegebenenfalls auch mal ein bisschen mit, auf Basis von, was ich gegebenenfalls in der Vergangenheit am Ende des Tages gemacht habe, dass es unwahrscheinlich ist, wenn ich sage, ich möchte eine Pressemitteilung schreiben, dass das die einzige Information ist, die ich habe, um diesen Text wirklich erstellen zu lassen. Also ich glaube, das wird am Ende des Tages total spannend, dass man so ein bisschen von diesem Papagei-Thema am Ende des Tages wegkommt, hin zu tatsächlich auch abstrahieren. Und dann wird es natürlich irgendwann allgemein intelligent, dann sind wir in den anderen Sphären, wo es dann sicherlich nochmal wesentlich menschlicher am Ende des Tages und natürlicher wird.
Aber ich höre bei dir immer raus, das ist ein Thema für dich, ne? Dieses Ethische, wird das von der Gesellschaft akzeptiert, das nicht als so diese Vermenschlichung, da bist du vorsichtig, richtig? So
wie ich bin da total vorsichtig. Allein ich meine, ich arbeite in einer Kommunikationsagentur. Wir setzen sehr großen Wert darauf, wirklich authentisch, holistisch zu kommunizieren am Ende des Tages. Ja, also wir möchten keine Fake News am Ende des Tages verbreiten. Wir möchten, dass die Leute die Nachrichten, die entweder wir direkt oder über Journalisten, Influencer dann entsprechend auch als authentisch wahrnehmen. Wenn ich jetzt in einer Zukunft denke, wo das total egal ist, dann weiß ich nicht, ob das so wünschenswert für uns alle als Gesellschaft am Ende des Tages ist. Ja, ich glaube schon, dass es irgendwann darauf hinausläuft, wie du vorhin schon einmal gesagt hast. Wir werden in Zukunft einen realen von einem KI-generierten Influencer nicht mehr unterscheiden können. Aber was bedeutet das am Ende des Tages? Dass wir nicht mehr unterscheiden können, was kommt von einem Menschen und was nicht. Das setzt natürlich einen ganz anderen Fokus im Sinne von Authentizität auf die Nachricht. Dann ist der Absender von der Nachricht oder der, ich sag mal, der Mittelmann-Sender. Also der Influencer ist ja quasi der Mittelmann zwischen Unternehmen und seiner Community und soll dann im Idealfall die Nachrichten weiter pushen. Diese Nachricht bekommt einen ganz anderen Intent am Ende des Tages. Aber wenn wir es nicht mehr unterscheiden können, dann wird es schwierig.
Da gibt es aber schon zumindest Vorkehrungen.
Von Facebook, ne?
Ja, genau. Facebook. Meta, ein Konsortium mit ein paar anderen größeren Tech-Firmen. Ich weiß gerade nicht mehr aus dem Kopf, wer alles dabei ist, aber ich glaube, die größten sind dabei. Die wollen quasi technisch solche KI-Bilder markieren. Auch so, dass sie im Nachhinein nicht von einer KI nochmal editiert werden können. Weil du könntest ja theoretisch technisch nochmal editieren und sagen, guck mal, das ist doch kein KI-Bild. Und die wollen da quasi eine Open-Source-Software zur Verfügung stellen, die jeder bei sich einbauen kann. Und alles, was oder jede Software, die KI benutzt, markiert das dann im Hintergrund als oder an den Metadaten des Bildes als KI-Bild. Und das könnte dazu beitragen, ich bin ehrlicherweise nicht so optimistisch, dass das funktionieren wird, dass zumindest in den größeren Social-Media-Plattformen das markiert wird als KI generiert. Und das hat ja dann auch wieder mit der Kommunikation was zu tun, dass die Leute da abgehalten werden, zu glauben, dass das wirklich echt ist, was auch wieder einen Einfluss auf diese Influencer, KI-Influencer hat, die dann auch nicht mehr als echt, also nicht echt.
Aber das setzt ja jetzt voraus, ich challenge wieder. Ich sage, das Ziel der neueren Social-Media-Plattform ist jetzt nicht mal mehr diese soziale Interaktion selbst, sondern der Unterhaltungsfaktor. Die Leute konsumieren ja, um unterhalten zu werden. Und jetzt behaupte ich mal, dass mich in 2 Jahren nicht mehr interessiert, ob das KI generiert ist, dieses witzige Katzenvideo, wo die über einen Baum springt, dann, weiß ich nicht, auf den Mond fällt, weil das geht ja sonst nicht. Oder ob das ein echtes Katzenvideo ist, interessiert mich dann nicht, sage ich mal. Weil ich werde unterhalten. Also spielt es dann für mich eigentlich keine Rolle mehr. Wenn es eine Plattform ist, ich nehme jetzt mal LinkedIn, wo es darum geht, tatsächlich mit Leuten zu kommunizieren, ne, sich auszutauschen, nahbar an diese C-Level-Personen zu sein oder ein Twitter oder sonst was, dann behaupte ich, ist es wieder relevant. Mhm. Also ich glaube, es hängt stark von der Plattform ab. Ich glaube auch, dass jetzt irgendwie so Unterhaltungsplattformen, so im Videoformat zum Beispiel, entweder werden die Existierenden auch das dann bewusst ermöglichen. Ich sag jetzt mal, du kannst dann in TikTok mit einem Prompt ein Video erstellen und dann publishen, direkt in TikTok zum Beispiel, sodass du sagst, okay, ich habe jetzt ein Video erstellt, ohne mich zu filmen, ohne was zu machen. Vielleicht kommen dann auch so Face-Swapping-Methoden, wo du dann dein Gesicht noch aufpacken kannst, wenn du möchtest, oder aus einem Bild heraus. Aber ich kann mir vorstellen, dass in ein paar Jahren gewisse Plattformen existieren, denen das Latte ist, ehrlich gesagt, weil es geht halt um Unterhaltung. Und wenn ich mich dann unterhalten fühle, dann ist doch alles cool.
Total. Ich bin da auch so ein bisschen bei den Challenge-Gedanken. Also ich würde mir wünschen, dass es gekennzeichnet wird. Aber wenn wir zum Beispiel uns auch Werbekennzeichnung bei Influencern anschauen, ist ja auch ein Thema. Ne? Ist wichtig und richtig für die Transparenz. Aber wir sehen auch dort, dass zum Beispiel auf TikTok die Akzeptanz von Werbung wesentlich höher ist, wenn sie authentisch ist, wenn sie natürlich integriert ist, als zum Beispiel auf Instagram. Und wenn auf Instagram das Hashtag Werbung genutzt wird, das wesentlich mehr Backlash generiert als zum Beispiel bei TikTok. Und so kann ich mir das auch bei KI am Ende des Tages vorstellen. Es ist schön, wenn da eine Markierung kommt, stelle ich mir erst die Frage, wie sieht diese Markierung aus? Ist das ein kleines KI in einem Kreis oben rechts, wo man eh nicht hinguckt? Oder was man sehr gerne ausblendet? Weil, ich sag mal so, soziale Verantwortung von Big Tech jetzt auch nicht so die beste die beste Historie bisher.
Ja, aber es ist halt wieder so eine Prioritätssache, ne?
Also absolut. Wie
prioritär ist es? Ist es etwas, was ich wahrnehmen muss, bevor ich das Video konsumiere? Yeah. Oder ist es etwas Sekundäres, was, wenn ich mir den Gedanken habe, ist das jetzt KI oder nicht, dass ich es mit einem Blick sehen kann? Und das ist dann halt so die Frage, weil für mich persönlich wäre das das Zweite. Ich würde gerne, wenn ich mir den Gedanken dazu mache, das sofort gerne erkennen, ohne dass ich irgendwo raufklicken muss. Aber ich würde auf keinen Fall sehen, bevor ich jetzt irgendwie das Video mir anschaue oder so.
Absolut.
Oder sage, hey, du kriegst jetzt ein KI-Video, wird sicher, dass du es dir angucken willst. So was in der Art.
Und es gibt auch noch einen Punkt, wo ich sage, das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir dort wirklich flächendeckend unterwegs sind. Denn wo setze ich am Ende des Tages die Grenze? Muss das Bild komplett aus KI entstanden sein? Oder was ist mit Filtern? Ja, was ist mit gesichtsverändernden Filtern, die ja auch teilweise auf KI basieren? Was passiert, wenn ich einfach nur einen Farbfilter drüber lege? Es geht ja am Ende des Tages darum, ist etwas echt oder ist etwas nicht echt? Und ich glaube, das zu definieren und so runterzuschreiben und dann auch anwendbar zu machen, ist eine extreme Sisyphus-Arbeit, wo ich glaube, da überholt uns die Technologie doppelt und dreifach, bis wir uns da geeinigt haben, was es am Ende des Tages ist. Weil Echtheit und Authentizität steht ja jetzt schon unter Beschuss am Ende des Tages. Wer ist authentisch? Wer kommuniziert authentisch? Ist es immer noch authentisch, wenn ich die Sättigung in meinem Bild etwas hochdrehe, damit ich weniger nach ich wohne in Deutschland im Winter aussehe zum Beispiel? Ja, also es passiert ja überall schon. Und da jetzt einfach zu sagen, ach, nur weil es KI ist, müssen wir das kennzeichnen, sind wir eigentlich auch in dem anderen Bereich eigentlich gerade schon drin. Und ich glaube, das wird am Ende des Tages auch so ein bisschen die Diskussion sein. Und die Diskussion meiner Meinung nach ist eine sehr anstrengende und schwierige und langjährige. Und dann sind wir irgendwann von der Technologie eingeholt und dann rennen wir quasi weiterhin hinterher. Ist immer so, werde da diesbezüglich immer so ein bisschen als Pessimist auch, auch genannt. Ich nenne mich dann eher so trotzdem den Realisten. Ich hoffe, dass es anders kommt, dass wir es wirklich in der Tat schaffen, weil ich glaube, es ist auch für vor allem junge Menschen, die es irgendwann nicht mehr anders kennen werden, sehr wichtig, die Differenz immer noch wahrzunehmen. Mhm.
Definitiv.
Mal gucken. Aber was wäre denn jetzt Stand heute? Was würdest du dir denn eigentlich, also ihr habt ja schon ein bisschen Erfahrung jetzt mit diesem KI-Thema bei euch. Was würdest du dir dann aber jetzt noch wünschen? Was fehlt dir? Aber du hast noch keine, es ist noch nicht greifbar, aber so, wie würdest du dir so einen idealen Prozess für die Zukunft, für einen Bereich in eurer Firma wünschen? Weil das ist ja schwierig, jetzt generell für alle Bereiche das zu bestimmen.
Absolut.
Du bist ja quasi mit Verantwortlicher. Aber was, oder vor allem auch für dich als Verantwortlicher, wie würdest du dir vorstellen, dass du in Zukunft sagst, hey, mein Team, weiß ich nicht, Marketing, die brauchen jetzt ein neues KI-Tool, um Bilder zu generieren, dass du daraus schnell was machen kannst? Oder hast du da eine Vision, wo du so dich selbst ein bisschen hinhangelst, sage ich jetzt mal, oder hinarbeitest, besser gesagt?
So halb. Weil ich konnte mir vor anderthalb Jahren nicht vorstellen, dass diese Tools gerade das können, was sie jetzt gerade können. Und auch schon so viel sehr gut können. Deswegen bin ich eigentlich immer so ein bisschen auf dem Weg und sage, okay, ich gucke mir an, wie die Entwicklung am Ende des Tages ist und abstrahiere davon. Weil jetzt einfach zu sagen, hey, ich möchte zum Beispiel in Zukunft Brandbilder für Kunden innerhalb von Sekunden generieren können, wäre schön, das am Ende des Tages machen zu können. Aber meiner Meinung nach bleibt dann auch ein bisschen Qualität am Ende des Tages hängen. Ja, weil es geht ja doch schon ein bisschen mehr Gedanken rein. Man spricht mal mit Leuten drüber, bis so ein Bild eigentlich tatsächlich entstanden ist oder so eine Copy. Wenn man das komplett externalisiert, fände ich das schade am Ende. Ja, weil dann kommt auch einfach irgendwann eine so gigantische Content-Flut, wenn das jeder machen könnte. Was ich mir wünschen würde oder meine Vision da so ein bisschen ist, wenn KI, und das ist weniger konkret vielleicht, aber wenn KI erstmal Menschen, die eh schon gut in ihrer Profession sind, gegebenenfalls sogar noch ein bisschen besser machen kann. Das kann Effektivität, das kann allerdings auch effizient sein, aber auch Menschen, die gegebenenfalls Schwächen haben. Ne? Ich meine, ich selber bin jetzt nicht derjenige, der Rechtschreibung zum Beispiel total ernst nimmt. Dank ChatGPT schreibe ich 1A-Texte ohne Rechtschreibfehler. Ich könnte es machen, aber ich mache es teilweise nicht.
Um sich darauf zu konzentrieren.
Einfach rausschippen. Yeah. Ne, also, genau, und so hat jeder einfach so seine, genau, und so hat jeder so seine kleinen oder größeren Punkte, wo ich glaube, dass da KI wie so ein Co-Piloten agieren kann, um auch Menschen zu befähigen, in Bereichen dann doch voranzukommen, wo sie gegebenenfalls vorher an Grenzen gekommen wären. Und zwar nicht, weil sie gegebenenfalls den Kopf dafür nicht haben, sondern weil ein kleiner Bereich aus einem breiten Spektrum an Anforderungen gegebenenfalls gefehlt hat oder nicht so ausgeprägt war. Ich glaube, das kann wirklich helfen und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir halt wesentlich, ne, dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen mit unterstützen können auch. Ich glaube, die anderen Sachen, dass KI in ein paar Jahren fertige Strategien, Bilder, sonst was ausspucken wird, das brauche ich mir nicht zu wünschen. Davon kann man ausgehen, dass das passieren wird. Und vielleicht noch ein dritter Wunsch dazu dran, dass wir quasi unsere Autonomie nicht abgeben. Also, dass wir uns nicht zu sehr auf diese Systeme verlassen. Dass wir immer noch sicher sein können, dass ein Mensch mal drüber geschaut hat. Ich glaube, wenn wir das abgeben würden und einfach die KI zum Beispiel im Social-Media-Kanal unbefugt oder beziehungsweise unkontrolliert managed, Content für produziert etc. Ich glaube, dann kommen wir in ganz andere ethische Bereiche, was wir gegebenenfalls nicht wollen.
Das habe ich nämlich jetzt auch schon des Längeren überlegt. Also wir haben ja dieses KI-Tool Gibion, da hast du, glaube ich, schon mal gesehen oder bist sogar eingeladen. Und da habe ich mir auch überlegt, ich so, guck mal, wir haben da jetzt so eine Prozessautomatisierungsstrecke gebaut, wo du auch 1000 Sachen auf einmal generieren kannst oder Produktbeschreibung. Aber ich bin halt der Meinung, dass Menschen gerne immer noch kontrollieren und überlege halt die ganze Zeit, ob wir nicht so einen Freigabeprozess noch mit einbauen. Das heißt quasi, es gibt noch einen QAler, also eine Qualitätskontrolle, und der kriegt dann quasi Aufgaben zugeteilt. Hey, das ist folgendes Projekt. Da haben wir, weiß ich nicht, 100 Texte, die wir erstellt haben. Ich möchte, dass du sie freigibst. Und der klickt dann jeden einzelnen durch und kann dann nochmal irgendwie neu generieren, falls der eine nicht passt, und oder irgendwie nochmal Feedback geben, was er gern ändern würde. Kann ich mir schon vorstellen. Aber die Ideologie und das Ziel dahinter ist ja, dass du das eigentlich nicht musst, wo wir quasi hinarbeiten. Das ist ja unser Ziel, sage ich jetzt mal, zu sagen, okay, du musst nicht mehr gucken, weil es ist so, wie du gerne hättest. Aber da, also rein intuitiv sind wir noch nicht so weit, weil wir das die Kontrolle auch nicht abgeben wollen. Und rein technisch bin ich auch der Meinung, dass die Models noch nicht so gut genug sind, dass sie sagen, okay, ich kann 100% alles identisch dazu machen. Zum Beispiel haben wir ein Beispiel mit Gendern. Das funktioniert überraschend gut. Es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, wir wollen genderneutral schreiben, ne? Also innen und co. mit Doppelpunkt und so weiter. Und haben aber noch ganz viele Texte auf der Webseite, die halt nicht darauf optimiert sind. Und da jetzt nochmal hinzugehen, alle nochmal zu schreiben, und du willst eigentlich nur dieses Thema in Anführungsstrichen behandeln, aber der Inhalt soll so nah wie möglich an dem bleiben, was vorher war. Dafür ist KI super gut geeignet.
Absolut.
Da würde ich jetzt nicht hingehen und nochmal alles schreiben.
Nee, euer Ziel und mein Wunsch, die sind auch nicht, ich sag mal, die sind schon komplementär, ne? Die widersprechen sich nicht. Ich glaube, KI kann wirklich zu einem sehr großen Teil solche Sachen übernehmen. Aber es kann ja trotzdem jemand drüber schauen.
Ja, genau.
Das ja, es kann ja trotzdem jemand nochmal kontrollieren. Und das fände ich in der Tat wichtig, dass da immer nochmal eine menschliche Hand drauf ist. Einfach nur, um zu sagen, hey, auch wir als Menschen haben am Ende des Tages noch einen Wert da drin. Ja, weil es ist ja etwas, das haben wir ja geschaffen. Und jetzt zu sagen, so, das löst uns jetzt ab, finde ich schwierig. Natürlich braucht man gegebenenfalls so eine Kontrolle, nicht mehr so viele Menschen wie jetzt. Das gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu. Klar. Aber wir haben ja auch ganz andere Themen. Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir haben Thema Work-Life-Balance. Gegebenenfalls finden wir auch irgendwann mal eine Lösung dafür, gesellschaftlich zu sagen, ja, wie nutzen wir diese Technologie in die Richtung am Ende des Tages? Geben wir Menschen grundsätzlich Zeit zurück? Ne? Geben wir grundsätzlich ein bisschen mehr gemeinschaftlich da an und sagen jetzt nicht, okay, ne, die Gruppe ist jetzt komplett ersetzt. Also ich sehe es so ein bisschen wie bei den Supermarktkassen. Ja, wir haben Selbstbedienungskassen, aber die werden immer noch kontrolliert. Natürlich könnten die alles abrechnen, aber da ist immer noch in der Regel eine Person zumindest, die guckt, dass da jetzt niemand was vergisst zu wiegen oder einzuscannen. Und so sehe ich es bei solchen Systemen auch am Ende des Tages. Weil wenn wir die menschliche Autonomie oder Kontrolle irgendwann abgeben, ja, dann wissen wir auch nicht mehr, was draußen passiert.
Ja. Ich meine halt, das geht halt auch viel schneller zu kontrollieren, als alles selbst zu schreiben. Weißt du, was?
Absolut, also, absolut. Ne,
das spricht ja auch nichts dagegen. Also kannst du ja auch sagen, es kann ja auch sein, dass der Text nicht perfekt ist, aber er ist vorbereitet und du musst ihn quasi nur umschreiben an der Stelle, wo es dir nicht passt. Und das macht es halt auch 10-mal schneller als vorher, als sich jedes Mal hinzusetzen, nochmal neu zu denken und so weiter. Und so kannst du dann quasi alle nacheinander abarbeiten und sagen, hey, cool, passt. Passt nicht, ändern. Das kann man auch als Feedback fürs Model benutzen und sagen, hey, ich sammle die Ergebnisse und trainiere mein Model, um es besser zu machen für die Zukunft. Das geht ja auch.
Absolut. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Taschenrechner. Den ignorieren wir ja auch nicht. Ja, also natürlich könnte ich rein theoretisch eine Kurvendiskussion händisch machen. Das ist jetzt kein Problem. Na gut, inzwischen ist es vielleicht ein Problem. Das müssen wir das Wissen erst wieder aneignen. Aber ich kann sie auch in einem Taschenrechner machen. Es macht sie nicht weniger authentisch, das macht sie nicht weniger richtig, aber es geht schneller. Ich muss nicht alles selber machen, wovon ich weiß, okay, ich kann das. Ne? Also ich kann einen Text auf zwei Seiten packen, das ist nicht die Kunst am Ende des Tages. Mhm. Also inhaltlich das zu befüllen ist natürlich die Kunst, aber das Runtertippen, das rein Mechanische ist halt keine Kunst. Und wenn mir da eine KI, alles gut, wenn mir da eine KI entsprechend helfen kann.
Schlaflose Nächte und so.
Nee, wenn mir da eine KI helfen kann und ich danach, und das ist dann auch nochmal wichtig, beurteilen kann, ob das inhaltlich korrekt ist, ne, also eine Expertise darüber habe, dann ist das vollkommen fein. Aber ich würde niemals, also zumindest jetzt sage ich niemals, wollen, dass ein KI einen Text schreibt und ich davon ausgehe, dass er so richtig ist, rausschickt an einen Journalisten, der Journalist diese Nachricht in seine KI reinpackt und dann ein Artikel rauskommt, der überhaupt nicht das aussagt, was ich eigentlich möchte, dass er aussagt. Weil das wäre wirklich kommunikativ am Ende des Tages katastrophal. Ja, weil dann werden wir, und das ist, glaube ich, die Gefahr, wenn wir nicht die Kontrolle irgendwo darüber behalten, werden wir, ohne es zu wissen, gegebenenfalls auch zu Fake News Generatoren, zu sonstigen, was sowohl bei Menschen als auch bei Maschinen eintreten kann. Jemand, der keine Erfahrung im Job hat, kann keine, ja, kann das gegebenenfalls auch nicht 100% richtig machen. Und da gucken wir auch drüber. Eine KI sollte genauso am Ende des Tages behandelt werden, meiner Meinung nach.
Sehe ich genauso. Also bin ich voll dabei.
Ich hatte selbst noch eine letzte Frage, bevor wir zum Schluss kommen.
Na klar.
Wie ist jetzt ein bisschen trockeneres Thema, aber wie macht ihr das eigentlich mit, weil ihr benutzt ja ChatGPT und Deutschland DSGVO. Ihr habt ja sicherlich brisante Daten von euren Kunden und ihr könnt ja nicht einfach reinschmeißen in ChatGPT. Habt ihr da irgendeine Taktik, wie ihr das hinbekommt, dass ihr trotzdem irgendwelche PR-Texte erstellen könnt oder was auch immer?
Also wir haben Richtlinien erstellt. Also auch im Rahmen des Trainings, was wir letzten Sommer gemacht haben, haben wir 3 Richtlinien erstellt. Das eine war ethische Richtlinien. Also wie wollen wir damit umgehen? Was wollen wir nicht? Weil vom Gesetzgeber oder ähnliches gab es ja noch nichts. Ne? Wird es ja auch erstmal noch nicht geben. Ich glaube 2025 war mal im Raum. Dann gab es Nutzungsrichtlinien. Und in den Nutzungsrichtlinien ist sehr klar beschrieben, was, also erstmal, welche Tools dürfen benutzt werden, von wem dürfen sie benutzt werden und mit welchen Daten dürfen sie befüttert werden. Ja, also da wirklich sehr, sehr großen Wert drauf gelegt. Ich meine, die DSGVO hat ja schon sehr viel Inhalt, der auch für KI applicable ist. Ja, also wenn man sagt, was sonst auch für die DSGVO gilt am Ende des Tages auch für solche Systeme. Wenn ich personenbezogenen Daten habe, die ich analysieren möchte, maskiere ich die, entferne sie oder ähnliches, bevor ich so etwas hochlade in so ein System. Das gilt ja an und für sich auch, bevor ich es per E-Mail verschicke, muss ich auch Vorkehrungsmaßnahmen treffen. Das heißt, es gilt hier am Ende des Tages auch. Das haben wir auch explizit so reingenommen. Ansonsten ist es auch ein wenig Common Sense. Ich meine mal, wir wissen, dass diese Systeme das Internet gefressen haben, wenn man es mal auf gut Deutsch sagt. Ne? Das heißt, über bestimmte Kunden wissen die Systeme eh schon mehr, als wir es wahrscheinlich tun, weil sie jede mögliche Publikation gesehen haben. Und ich kann ja nicht einfach so Daten abfragen daraus. Also so funktionieren sie ja nicht. Ne? Das ist ja keine Abfragemethodik, sondern die werden da reingepackt, um Wahrscheinlichkeiten nochmal anzupassen. Sprich, wenn wir einen Kunden haben, der durchaus bekannt ist, ein Großkunde, den es auch schon seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten gibt, ist es wahrscheinlich ungefährlich, den Markennamen zu nennen in einem Prompt, weil das auch zielführend sein kann am Ende des Tages, um den Kontext besser herzustellen. Weil wenn ich den Markennamen durch zum Beispiel den Konkurrenten ersetze, bekomme ich einen ganz anderen Output, weil der Kontext sich dadurch ändert. Das haben wir auch schon hier und da gesehen. Das heißt, das sollte in der Regel okay sein. Wo wir sehr restriktiv mit sind, sind Daten, die öffentlich noch nicht verfügbar sind oder nicht verfügbar sein können, beziehungsweise beim letzten Trainingsupdate nicht verfügbar waren. Das heißt, wenn ein Kunde jetzt in 3 Wochen oder in 3 Monaten ein neues Produkt mit einer neuen Technologie rausbringt, werden wir diese Daten nicht da reinfüttern, auch wenn es nur eine theoretische Gefahr am Ende des Tages ist, dass es abgefangen, abgefragt, rausgezogen werden kann, wird es nicht da entsprechend reingefüttert. Alles, was öffentlich verfügbar ist, das kann man in dem System auch reingeben am Ende des Tages. Das birgt jetzt relativ wenig
Hier
Gefahr.
einfach zwei Tipps. Also man kann entweder mit Azure-Servern arbeiten, die man quasi mit seinem eigenen ChatGPT verbindet, wo sie dann auf dem eigenen Server laufen. Das ist eine Möglichkeit. Und es gibt sehr viele, wie zum Beispiel Llama 3, Llama 3 von Meta, was du auch quasi selbst hosten kannst. Also ihr könnt euch quasi auch einen eigenen Server in die Bude stellen, sage ich jetzt mal vorsichtig, und das dann lokal laufen lassen. Und so ist noch unwahrscheinlicher, dass das irgendwohin gelangt. Und ihr habt dann trotzdem ein sehr, sehr starkes Modell, was Texte verarbeiten, euch behilflich sein kann. Ist quasi natürlich auch mit einem Zeitstempel, ne? Also da gibt es dann halt eine gewisse Information, die dann reingeflossen ist. Aber für Recherchen, da bezieht ihr ja sowieso Informationen aus dem Internet. Würde ich Perplexity sowieso benutzen und da spielt es ja keine Rolle, weil du ja sowieso öffentlich zugängliche Daten abrufen möchtest.
Absolut,
Aber
absolut.
wirklich, da würde ich dann gucken, sagen, hey, ihr wollt da irgendwie auch, es sind ja auch Fehlerquellen, ne? Also natürlich gibt es Richtlinien und ich bin mir 100% sicher, dass alle Mitarbeiter sich daran halten, aber es ist einfach menschliches Agieren, dass man aus Versehen mal irgendwo was machen könnte und da empfiehlt es sich, diese Fehlerquelle quasi zu eliminieren, weil es jetzt nicht der größte Aufwand, das aufzubauen, weißt du? Und dann
Total.
hat man das, da hat man das weg und man kann einfach auch wirklich viel freier damit arbeiten, weil du dann weißt, okay, hey, ich bin safe, das landet nirgendwo, ich trainiere keine sonst was damit, die Kunden aus, die Leute aus Amerika haben auf einmal doch nicht meine Infos oder es wird irgendwie doch geleakt, weil das Model das als Training bekommen hat. Deswegen da und es gibt noch den Enterprise-Plan, da wird, glaube ich, auch nochmal sichergestellt, dass man nicht was freigibt, also das nicht zum Learning des Models benutzt wird. Aber trotzdem wäre ich da ein bisschen vorsichtiger. Also lieber hätte ich es dann auf dem eigenen Server oder wie gesagt, lokal. Geht auch.
Also die Idee liegt in der Tat auch schon bei mir. Das IT-Department, sage ich mal, wird da sicherlich auch in Zukunft mit reingeholt, weil ich sehe es auch so, dass die Zukunft auch local ist am Ende des Tages. Das sieht man ja auch bei der Diskussion jetzt gerade bei, wenn wir mal den Sprung zurück zu Apple machen zum Beispiel. Apple und Datensicherheit ganz groß steht komplett im Gegenzug zu, wir arbeiten mit Google zusammen,
Ich glaube, das ist der
weil
einzige Hauptgrund, warum sie es tun. Weil Google hat die Daten und sie haben sie nicht. Und damit kaufen sie sich quasi die Daten ein. Ich glaube, das ist der
eben
einzige Grund.
richtig, weil eigentlich sollte der Anspruch auch bei Apple, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, sein, die Dinger lokal auf den iPhones zu haben.
Ich glaube, die werden es
Dann
machen.
bist du safe. Und in der Tat, ich hatte das auch schon ein, zwei Mal überlegt, bin dann an sehr wahrscheinlich für euch geringen, für mich dann doch sehr hohen technischen Hürden gescheitert oder habe dann aufgegeben. Aber wir sind in der Tat auch jetzt gerade, wie du gesagt hast, das Training wird auch bei uns ausgeschaltet. Also die Leute, die sind angehalten, wenn sie was mit Kunden machen, entsprechendes Training auszuschalten. Bin auch nicht 100% happy. Damit, dass man es nicht zentral gerade regeln kann. Ich würde gerne in das Enterprise-Modell mal reinschauen, aber ich habe das Gefühl, wir sind als Berliner Kommunikationsagentur dann doch etwas zu klein für
Ich glaube nicht, dass es
OpenAI.
so viel teurer ist. Also wir haben schon ein paar Cases gehabt und so. Also ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Kommunikation und Verhandlung. Und es passt sich auch, glaube ich, der Größe an. Also ich würde es einfach mal anfragen. Es schadet ja nicht, das mal zu erfragen. Und dann siehst du den Preis. Aber ich glaube, hier bei Raoul und so benutzen das. Aber ich muss noch mal fragen. Du hast auch Zugang zu viel besseren Models und so und auch schneller zu neuen Features. Also es bringt schon Vorteile mit. Aber wie gesagt, es gibt solche und solche Dings. Falls du da irgendwelche Fragen hast, schreib uns bitte. Wir haben ja
Absolut.
Kontaktdaten. Wir können da auf jeden Fall einiges an Erfahrung mitbringen und euch ein paar Tipps geben, wie ihr das schneller umsetzen könnt.
Sehr gerne.
Aber ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Und hast du noch eine
Sehr,
Abschlussfrage?
sehr
Oder
gerne.
sind wir? Nee,
Ich bin fein. Das war super,
also wir
super
fragen immer am
interessant.
Ende nochmal kurz und knapp, wo siehst du, wir sagen immer 5 Jahre ist echt viel. Wo siehst du die Welt in 2 Jahren mit dieser ganzen KI-Veränderung und auch Robotik und Co.? Was denkst du dazu?
Oh Gott, ganz einfach, ganz einfach Schlussfrage. Nein. Vielleicht mal so ein klassisches Prinzip, wo ich die Welt sehe in 2 Jahren. Ich sehe mich wieder deutsch synchronisierte Filme schauen, weil die Technologie dann so gut sein wird, dass ich auf Deutsch die Originalstimme auf Deutsch mit einer guten Lippensynchronisation habe und ich dann auch wieder Spaß habe, deutschsprachige Hollywood-Filme zu schauen.
Geil.
Ich habe vielleicht zum Abschluss, ich habe tatsächlich die Instagram-Seite gefunden, die du mir gesagt hattest, die mit den Dubbing.
Ja.
Und das ist echt begeisternd. Mit den Stars, die auf Deutsch sprechen.
Ja.
Das wurde mir tatsächlich vorgeschlagen von Instagram einen Tag später.
Es hört mit.
Wir packen es hört in die Shownotes, damit die anderen nicht suchen müssen.
Ja, ich glaube, ich habe es markiert, gespeichert, damit ich es nicht vergesse, weil es mir so voll eingefallen ist. Oh, Sebastian hat mir das doch gesagt. Jetzt kriege ich es auch noch vorgeschlagen. Ja. Aber ja.
Genial.
Cool.
Super. Vielen, vielen Dank, Sebastian.
Sehr gerne.
Wir freuen uns. Wir verlinken natürlich auch eure Agentur in den Shownotes und falls jemand Fragen oder Interesse hat, ihr könnt uns direkt kontaktieren und wir leiten weiter oder auch mit Sebastian Kontakt aufnehmen. Deswegen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank,
vielen Sebastian. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Auf Wiederhören. Ciao.